Tech und Rara.
Nehmen wir mal das Kindle auf deinem Nachttisch oder die Alexa in deinem Wohnzimmer oder die Siri in deinem Smartphone oder die elektrische Zahnbürste in deinem Badezimmer. Das sind alles Technologien, die ursprünglich mal entwickelt wurden, um das Leben von Menschen mit Behinderungen zu erleichtern.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra.
Ich kann mich noch erinnern, ich kenne Menschen mit Behinderung, die 10.000 Euro Sprachcomputer hatten, mit denen sie irgendwie ihr Telefon und ihren Fernseher und die Tür bedienen konnten. Das Ding hatte ich in 50% der Fälle nicht verstanden. Aber die Technologie dahinter ist die, die jetzt in Alexa und Siri steckt.
Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen aus ganz verschiedenen Bereichen, versuchen gemeinsam mit ihnen diesen Bereich zu durchdringen und zu verstehen, welche Rolle Tech dabei eigentlich spielt. Und diese Woche habe ich mich mit Raoul Krauthausen unterhalten. Der ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, Moderator, Medienmacher, Autor. Der macht ganz viel, der nutzt auch, würde ich sagen, die Medien sehr, sehr stark, um eben auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Der total viel Ahnung von eben diesen Themen Inklusion und Barrierefreiheit, macht verschiedene Podcasts zum Thema Leben mit Behinderung und ist einfach ein super unterhaltsamer, interessanter Typ. Ich habe in diesem Gespräch ganz viel gelernt, meine eigenen Denkweisen nochmal so ein bisschen auch hinterfragt und geguckt, wie bin ich da eigentlich irgendwie sozialisiert worden, und ich glaube, das ist einfach ein Gespräch, das auch für euch super interessant sein könnte, und es geht eben auch ganz viel darum, wie Inklusion auch im digitalen Raum stattfinden kann und dass das nämlich eigentlich ein Raum ist, in dem das sehr gut möglich ist. Und wie sich Behinderung vielleicht auch ein Stück weit definiert, also durch was man Behinderung definieren kann, nämlich ja eigentlich durch die Tatsache, dass einen etwas behindert und dass, wenn wir eben diese Barrieren abbauen, dass Menschen dann gar keine Behinderung mehr in dem Sinne haben. Hört euch das Gespräch auf jeden Fall an, denkt ein bisschen mit und nehmt vielleicht die ein oder andere Sache mit in euren Alltag. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Dann herzlich willkommen, Raoul Krauthausen, schön, dass du da bist.
Hallo.
Freut mich sehr, dass wir irgendwie die Zeit gefunden haben und dass du Lust hast, mit mir zu quatschen. Wir sprechen ja heute so ein bisschen über das Thema Inklusion, Barrierefreiheit, Leben mit Behinderung, auch in Bezug auf digitale Räume, aber auch auf das generelle Thema, aber eben ja auch im Speziellen so ein bisschen darüber, wie sich das sozusagen im Digitalen verhält. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung gemerkt, ich hatte gar nicht so viele Berührungspunkte, wie ich wahrscheinlich mit dem Thema hätte haben sollen. Hab mich dann auch so ein bisschen gefragt, woran das eigentlich liegt. Aber da können wir nachher auch nochmal so ein bisschen drüber philosophieren, wenn du Lust hast. Aber so für einen Einstieg würde ich erstmal eine ganz naive Frage stellen, wenn das okay ist. Und zwar habe ich mich so ein bisschen gefragt, was genau ist eigentlich eine Behinderung? Also wie definiert die sich, wie grenzt die sich ab? Und was ist das eigentlich?
Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das betrachten kann. Eine Behinderung nach dem medizinischen Modell könnte etwas sein, wo zum Beispiel ein Teil deines Körpers nicht funktioniert oder du aufgrund deiner Erkrankung nicht so einsatzfähig bist. Das kann man dann wieder unterteilen nach von Geburt an oder eben erworben durch einen Unfall oder eine Krankheit. Und oft wird dann gerade im medizinischen Denken dann darüber nachgedacht, wie man diese Behinderung wieder ausgleichen kann durch, keine Ahnung, Therapien oder Operationen oder eben Medikamente. Dann gibt es aber auch noch das soziale Modell von Behinderung, wo man davon ausgeht, dass Menschen einfach alle unterschiedlich sind und dass es einfach meistens die äußeren Bedingungen sind, die Menschen in ihrem Handeln behindern. Also fehlende Barrierefreiheit zum Beispiel. Und dass es dann eigentlich egal sein sollte, ob jemand laufen kann oder nicht. Also wenn einfach beide Möglichkeiten des Vorankommens gegeben sind, also Aufzug und Treppe. Und ich denke, eine Behinderung liegt dann vor, wenn die eigene körperliche Verfassung auf eine barrierebehaftete Umwelt trifft und nicht kompatibel ist. Das heißt, wenn wir beide jetzt hier im Podcast miteinander sprechen, liegt erstmal keine Behinderung zwischen uns beiden vor, weil wir beide wahrscheinlich sitzen. Und das ist aber für den Podcast egal. Wenn ich jetzt gehörlos wäre, dann müssten wir uns mit einer Videotechnologie vielleicht bedienen, dass ein Gebärdensprachdolmetscher zwischen uns vermittelt.
aber sobald das praktisch dann der Fall wäre, läge auch wieder keine Behinderung vor.
Genau. Und also, jetzt ist natürlich gerade der digitale Raum auf der einen Seite eine große Chance, um letztendlich auch Barrieren einzureißen, also auch Teilhabe von Menschen mit Behinderung oder behinderten Menschen zu ermöglichen. Aber gleichzeitig ist der digitale Raum auch ein Ort, an dem ganz viele neue Barrieren entstehen können. Also keine Ahnung, ob dieser Podcast zum Beispiel am Ende transkribiert wird für gehörlose Menschen, damit die dann auch mitbekommen, worüber wir beide gesprochen haben.
Ja, noch nicht, aber das sollten wir in Angriff nehmen. Es ist, hast du mich jetzt kalt erwischt, der wird nicht transkribiert. wir haben das schon mal versucht, es ist sehr viel Arbeit und wir haben es bisher immer nicht geschafft, aber das sind jetzt auch Ausreden, wenn man das möchte, kriegt man das hin. Machen wir. Es ist sehr gut. Aber das war nämlich so eine Überlegung, die ich sozusagen im Vorfeld hatte, dass ich so dachte, also ich habe mich dann auch so ein bisschen mit dem, was du so machst, beschäftigt und da sind ja viele Podcasts, viele Publikationen, du beschäftigst dich ja ganz viel mit diesen Themen. Und ich habe ganz viel in die neue Norm reingehört, den ich sehr empfehlen kann, weil er eben einem wirklich in dieses Thema total gut einführt und wenn man das total gut versteht und auch so die Probleme, aber auch die Chancen in den ganzen Thematiken sieht. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob es sozusagen rein hypothetisch möglich wäre, Räume zu schaffen, in denen niemand behindert wird, also wo sozusagen jeder sich frei bewegen kann. Aber wie du sagst, der digitale Raum ist natürlich, hat er natürlich große Chancen. Würdest du denn sagen, dass das schon, dass das eher gut läuft oder eher schlecht läuft, wenn man sich jetzt so den digitalen Raum anguckt?
Also, wenn du mich fragst, sind die Deutschen, wenn man das jetzt auf Länder beziehen möchte, was das angeht, ziemlich weit hinten. Ich beobachte ja auch viele Dinge, die im Ausland so passieren. Und zum Beispiel in Großbritannien ist 100% des BBC-Fernsehprogramms untertitelt. Podcasts haben völlig selbstverständlich Transkriptionen. Die British Sign Language oder auch die American Sign Language in den USA ist wesentlich weiter akzeptiert und verbreitet, sodass zum Beispiel auch PolizistInnen Grundlagen der Gebärdensprache in den USA lernen, um auch zu kommunizieren, wenn jemand gehörlos ist, mit dem sie zu tun haben. Und in Deutschland ist das eben noch nicht der Fall. Und dadurch, dass es so wenig nachgefragt wird, entsteht auch kaum ein Markt. Diesen Markt den gibt es eben in den USA. Es gibt DienstleisterInnen, die Untertitelung von Videos anbieten, die Live-Gebärdensprach-Übersetzung per Videochat anbieten. Da ist der Markt einfach viel, viel weiter als in Deutschland. Und ich wünschte mir sowas hier auch. Hier macht man das dann oft selbst. Und es ist dann natürlich auch viel Arbeit, wenn du nicht die Erfahrung hast, wie Leute, die das ständig machen. Und ich glaube, da könnte man auch noch mal eine Menge verbessern. Hinzu kommt noch, dass die ganzen Spracherkennungstechnologien für Transkription ja immer erst für englischen Markt entwickelt werden. Das heißt, die sind dort immer für die englische Sprache besser als jetzt zum Beispiel für den deutschen Markt. Und dann gibt es ganz viele Technologien, die eigentlich eine Einbahnstraße sind oder eine Sackgasse, besser gesagt. Zum Beispiel lese ich ständig von irgendwelchen Studierenden von irgendwelchen Hochschulen, meistens Männer, witzigerweise, dass sie einen Handschuh entwickelt haben, der die Gebärdensprache in Laut- und Textsprache übersetzen kann und umgekehrt. Und die Gehörlosen, die ich kenne, die kotzen im Strahl, wenn die davon lesen, weil die halt sagen, jemand, der behauptet, dass man den Handschuh digitalisieren kann, um die Gebärdensprache zu übersetzen, der hat halt die Gebärdensprache nicht verstanden. Weil die Gebärdensprache enthält auch Mimik, die enthält auch einen dreidimensionalen Raum. Sie ist nicht eins zu eins, Wort für Wort übersetzbar, wie es vielleicht die Punktschrift oder Brailleschrift ist, sondern sie ist eine ganz eigene Sprache mit eigenen Metaphern, mit eigenen Referenzen und eigener Grammatik. Das kannst du nicht eins zu eins digitalisieren und automatisieren. Und dahinter steckt eigentlich immer die Hoffnung, diese Kritik teile ich ehrlich gesagt, dass man irgendwann mal dieses lästige Thema Gebärdensprache durch Technologie lösen kann. Und das werden wir aber nie. Und deswegen müssen wir uns eigentlich kulturell und auch gesellschaftlich endlich mal darauf einstellen, dass Gebärdensprache ein selbstverständlicher Teil der Kommunikation ist und dass man nicht automatisieren sollte. Und ja. Also das geht dann noch weiter, ne? Ich meine, die österreichischen Bundesbahnen haben an ihren Fahrkartenautomaten Gebärdensprach-Avatare.
Ach, krass.
Und diese Avatare, die sehen aus wie Playmobil-Männchen. Ja. Und jetzt sagen natürlich die Gehörlosen, ey Leute, wir sind keine Kinder. Hört mal auf, irgendwie uns ständig wie Kinder zu behandeln. Ja. Und das teile ich auch total. Und ich als Rollstuhlfahrer bekomme alle zwei Wochen irgendeine E-Mail von irgendeiner Hochschule, wo irgendeine Studierendengruppe einen Rollstuhl entwickelt hat, der Treppen steigen kann. Und dann denke ich so, ja, nice, dass ihr euch ausprobiert habt, aber damit individualisiert ihr das Problem Barrierefreiheit, macht mich zum Verantwortlichen, warum ich denn noch keinen treppensteigenden Rollstuhl hätte, damit ich, keine Ahnung, zur Uni gehen kann, anstatt die Uni in die Verantwortung zu stellen, einen Aufzug zu installieren.
Ja. Ja, stimmt, es wälzt so ein bisschen die Verantwortung einfach ab, ne?
Genau.
Ja. Aber also das mit den Playmobil-Männchen-Avataren finde ich auch, das finde ich höchstgradig skurril, weil es ist ja null notwendig. Also, man hätte ja jeden anderen Avatar da genauso hinstellen können und es hätte wunderbar genauso. Also die Idee, also korrigiere mich, aber die Idee klingt ja erstmal gut zu sagen, dann machen wir halt digitale Avatare. Aber das müssen ja nun.
Ja, aber ich glaube, die Leute, die sich das ausdenken, die machen das nur, weil sie halt dafür irgendwelche Fördergelder von der EU bekommen haben, aber die wahrscheinlich selten von Anfang an mit Menschen, die Gebärdensprache sprechen, das entwickelt haben. Also ganz oft ist es so, das erlebe ich auch, ja, dass ich dann am Ende eines Projektes eingeladen werde, um etwas gut zu finden, aber ich bin nicht von Anfang an dem Entwicklungsprozess beteiligt. Und
ist das ein generelles Problem?
Auf jeden Fall, es gibt Menschen mit Behinderung in Deutschland, die auch hier von Aneignung und Ausbeutung sprechen. Also wenn dann die ganze Zeit Hochschulen ihre Studierenden losschicken, um uns auszufragen als Menschen mit Behinderung, was wir denn bräuchten und wie wir denn das und das fänden. Und wir dann die ganze Zeit bereitwillig unser Wissen preisgeben in der Hoffnung, dass die Welt danach barrierefreier wird. Aber am Ende des Tages haben wir eigentlich nur die Karrieren befeuert und unterstützt von Menschen ohne Behinderung, die sich auf unserem Wissen heraus letztendlich ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und wir dafür nie bezahlt wurden und auch nie gefragt wurden, ob das, sagen wir mal, welche Forschungsfrage wir eigentlich hätten. Ja. Und meine Forschungsfrage wäre nicht, baut einen treppensteigenden Rollstuhl, sondern meine Forschungsfrage wäre, wie bauen wir Aufzüge, die auch im Brandfall benutzt werden können.
Ja, stimmt. Aber das, also wer da die, also oder anders gefragt, ist es denn so, dass in solchen Jobs, die halt eben diese ganzen Dinge entwickeln, dass da, statistisch gesehen arbeiten da genügend Menschen mit Behinderung? Ich glaube, die Antwort jetzt zu kennen, nach dem, was du erzählt hast, aber ich frage jetzt nochmal ganz doof nach, weil das wäre doch vermeintlich die Lösung einfach, dass man sagt, naja, wieso sollen jetzt DesignerInnen, wieso holen wir nicht die Leute mit ins Team, die eben genau dafür oder da ja total drin sind und davon einfach viel mehr Ahnung haben als wir, aber eben nicht, wie du sagst, so aus dieser Ausbeuterschiene, sondern einfach halt als DesignerInnen.
Ja, das ist in der Tat das große Problem, dass Universitäten selten so vielfältig besetzt sind, wenn es um dieses Thema geht, vor allem beim Thema Behinderung. Ich denke, dass beim Thema Gender, da sind wir schon wesentlich weiter. Es ist klar, dass irgendwie, keine Ahnung, Fragen zum Thema Gender nicht nur von Männern diskutiert werden, sondern eben auch mindestens genauso viele Frauen beteiligt werden sollten. Aber auch da, das ist noch gar nicht so lange her, ich erinnere mich an die Apple Watch, erste Generation, die konnte zu dem Zeitpunkt, als sie auf den Markt kam, den Zyklus der Frau nicht berücksichtigen beim Fitness-Tracken.
Ah.
Ja, und das ist aber eigentlich relativ logisch, dass der Zyklus der Frau Einfluss auf die Fitness der Frau hat.
Ja, klar.
So, und wenn man sich dann anguckt, woran lag das, dass ich dem Telefon oder der Uhr nicht sagen kann, ich bin eine Frau und ich habe dann und dann in der Regel mein Zyklus, dann stellt sich heraus, dass einfach an dem kompletten Entwicklungsprozess nur Männer beteiligt waren. Und es hat, glaube ich, 2 Jahre gedauert, bis Apple das nachjustiert hat.
Und das ist auch eine überraschend lange Zeit für so einen großen Konzern, ne?
Also, ja, eben. Ja. Und das spricht irgendwie Bände. Und es ist beim Thema Behinderung wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer. Ja, oder keine Ahnung, Rassismus in künstlichen Intelligenzen-Algorithmen, der auch ständig angenommen wird und auch immer wieder bewiesen wird, der einfach nur daran liegt, dass weiße Menschen diesen Algorithmus programmiert haben.
Ja. Das heißt, im Grunde wäre die Lösung wäre ja relativ einfach, und zwar mehr Diversität eigentlich in allen Bereichen.
Genau,
oder ist das jetzt dann würden, zu leicht formuliert?
Ja, doch, auf jeden Fall. Und dann würden auch bessere Produkte entstehen. Und das finde ich übrigens auch total interessant, dass nur diese Wechselwirkung zwischen Mainstream und vielleicht nicht Mainstream am Ende zu guten Produkten führt. Nehmen wir mal das Kindle. Ja. Das Kindle auf deinem Nachttisch oder die Alexa in deinem Wohnzimmer oder die Siri in deinem Smartphone oder die elektrische Zahnbürste in deinem Badezimmer. Das sind alles Technologien, die ursprünglich mal entwickelt wurden, um das Leben von Menschen mit Behinderung zu erleichtern.
Also, das wusste ich nicht.
Ja, das Kindle ist ein E-Book, ein E-Reader, und dahinter liegt ja der EPUB-Standard, also der für elektronische Publikationen, was eigentlich auch nur so eine Art HTML ist. Und der wurde entwickelt, um Bücher standardisiert zu digitalisieren. Das heißt, die Idee war, wenn ich einmal Geschriebenes in digitaler Form vorliegen habe, dann ist es ja egal, wie ich sie ausgebe, welche Schriftgröße, welche Schriftfarbe, wie groß der Zeilenabstand ist oder ob ich es mir vorlesen lasse, wenn es einmal digital vorliegt. Und der EPUB-Standard sollte genau das berücksichtigen können, dass ich als Nutzerin individuell entscheiden kann, wie ich diesen Text konsumieren möchte. Und das wurde erst dann groß, als Amazon daraus ein Kindle gemacht hat.
Aber das heißt ja, dass im Grunde die Motivation dafür, jetzt aus Sicht von Amazon oder anderen großen Tech-Firmen oder auch anderen Branchen, gar nicht nur darin besteht, sozusagen das Leben für alle Menschen besser zu machen, sondern halt auch tatsächlich, es gibt ja auch eine rein wirtschaftliche Motivation, weil sich daraus eben, weil das einfach eine Innovationskraft ist, die dann wieder ganz neue Produkte zutage bringt. Also es gibt sozusagen zweierlei Motivation. Einmal so eine, warum macht ihr das nicht? Seid ihr doof Motivation? Und einmal eine, das bringt euch doch sogar auch am Ende noch auf einer rein monetären Ebene einfach viel mehr.
Genau, und dann werden die Produkte auch erst besser entwickelt. Also sobald dann irgendwie, sagen wir mal, Milliarden von Menschen Zugang zu diesen Technologien bekommen sollen, dann investiert man natürlich auch viel mehr Geld in die Forschung oder in die Weiterentwicklung. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ich kenne Menschen mit Behinderung, die 10.000 Euro Sprachcomputer hatten, mit denen sie... Also sie waren 10.000 Euro teuer ungefähr, mit denen sie irgendwie ihr Telefon und ihren Fernseher und die Tür bedienen konnten. Und das Ding hatte ich in 50% der Fällen nicht verstanden. Ja, aber die Technologie dahinter ist die jetzt in Alexa und Siri steckt. Und erst durch diesen Mainstream und Smart Home und hast du nicht gesehen, wurden diese Dinge dann auch immer besser und für Dialekte anpassbar. Dass jetzt wiederum Google zum Beispiel mit einer Forschungsgruppe mit Menschen mit Sprachbehinderungen diesen Algorithmus weiter trainiert für Leute, die zum Beispiel stottern oder langsam sprechen, sodass dann einfach auch da letztendlich wieder bestimmte Minderheiten nicht ausgeschlossen werden. Und ich glaube, das ist schon, da ist unglaublich viel Potenzial auch noch drin in der Weiterentwicklung solcher Technologien. Und behinderte Menschen haben auch einen anderen Blick auf die Welt, was, keine Ahnung, Nutzung von Technologien angeht. Und die führen dann aber auch dazu, dass neue Märkte entstehen. Zum Beispiel, es gibt in den USA den Anti-Discrimination Act, den ADA, Americans with Disabilities Act, genau so heißt der. Und aus den 90ern. Und der verpflichtet letztendlich Fernsehsender zum Beispiel Untertitel anzubieten. Das bedeutete auch Netflix. Und das wiederum bedeutete, dass einfach von Anfang an die Technologie Untertitel können musste. Und das wiederum öffnet natürlich den Markt, einen Film in allen Ländern zu zeigen, mit ganz vielen Sprachen. Und weil die Technologie ist einfach schon da.
Aber das macht nochmal eine spannende Frage auf, wo du das gerade sagst, mit diesem Americans with Disability Act, was ein bisschen Zungenbrecher. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie du das bewertest, dass sozusagen diese Innovation ja eigentlich zumindest auch hier immer sehr, sehr wirtschaftlich entsteht, aber dass es da gar nicht so diese staatliche Verpflichtung auch dazu gibt. Also, oder gibt es die und die wird einfach nicht richtig durchgesetzt. Also ich könnte mir vorstellen, es könnte eigentlich auch ganz gut sein, wenn jetzt in unserem Fall jetzt die deutsche Regierung sagt, gewisse Dinge müssen einfach in der und der Form barrierefrei sein. Und das habt ihr einzuhalten, wenn ihr ein Produkt auf den Markt bringt.
Das gibt es leider viel zu wenig. Es gab jetzt zuletzt den European Accessibility Act, der im Deutschen dann Barrierefreiheitsstärkungsgesetz heißt. Und der sieht zum Beispiel vor, dass Bankautomaten bis zum Jahr 2038 oder 2040 barrierefrei sein müssen. Allerdings nur die Software. Das heißt, ob der Bankautomat in einem Gebäude steht mit Stufen, ist eine andere Frage, die in dem Gesetz nicht geregelt sein wird. Und 2040
ist noch eine Weile hin.
Ja. Das ist 3-4 Jahre nach dem Kohleausstieg. Und wer weiß, ob wir 2040 überhaupt noch Bankautomaten brauchen, so schnell wie hier gerade die Banken zumachen. Wir einfach mit Apple Pay und Google Pay und so irgendwie bezahlen in Zukunft. Oder Krypto, keine Ahnung, was alles kommt, ja. Dass Deutschland sich so schwer tut, die Privatwirtschaft irgendwie zu verpflichten, was Barrierefreiheit angeht, ist ein großes Problem. Selbst öffentlich-rechtliche Fernsehsender tun sich sehr schwer, was Barrierefreiheit angeht. Also es kann so eigentlich auch nicht sein, rein formell, dass jemand in Hessen schlechtere Untertitelung im hessischen Fernsehen hat, als jemand, der beim WDR-Sendegebiet wohnt, wo einfach mehr Geld in Barrierefreiheit investiert wurde, weil beide zahlen den gleichen Rundfunkbeitrag.
Ja, wollte ich gerade sagen, dafür bezahlt man das ja. Ja. Also es ist, ja, kannst auch nicht mehr, die Technologie wäre ja da. Also und das Geld, die zu entwickeln oder bei sich zu implementieren, wäre sicherlich auch da, aber das finde ich krass. Ich meine, es ist ja auch, also dass der Staat da die Privatwirtschaft nicht genug reguliert, das ist ja auch in anderen Bereichen.
Absolut.
Zeichnet sich ja ab, irgendwie ein ganz schön großes Problem. Also so Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit.
Ja, oder auch Frauenrechte und Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und witzigerweise funktionieren Änderungen in Deutschland auch nur dann, wenn es gesetzlich festgeschrieben ist.
Ja, ich bin da auch gar nicht so, also sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, also so zum Beispiel gerade bei der Frauenquote in Unternehmen, da gab es doch jahrzehntelang Appelle von der Politik an die Wirtschaft, doch irgendwie mit gutem Beispiel voranzugehen. Und es ist halt nicht passiert. Und irgendwann ist selbst die CDU auf die Idee gekommen, dass da vielleicht eine Quote her muss, sonst ändert sich nichts. Und genau das Gleiche ist halt auch mit der CO2-Reduktion. Ja? Also freiwillig Unternehmen zu bitten, CO2 zu reduzieren, das machen die nicht. Das machen die nur, wenn es teuer wird.
Ja, und ich finde das auch, also es gibt ja immer so die Gegenstimmen, die dann sagen, ja, man kann doch nicht alles regulieren, Freiheit, die Menschen müssen das selber verstehen. Sehe ich auch ein Stück weit den Punkt, also ist, glaube ich, auch wichtig, aber ich glaube auch, dass, wie du sagst, dass dieses Umdenken dann teilweise auch erst stattfindet über die Regulierung. Und ich finde es dann auch immer so ein bisschen unfair, das ist das, was wir anfangs hatten mit dem treppensteigenden Rollstuhl. Ich finde halt, in dem Moment, wo man es nicht reguliert, als aber klar ist, dass es wichtig ist, wälzt man die Verantwortung dann auch so doll ab. Also ich finde das einfach dann, ich finde es fairer zu sagen, es muss gemacht werden, das und das sind hier die Regeln, die wir definieren, damit hier alle gut miteinander leben können.
Genau.
Und dann, weil man kann auch nicht davon ausgehen, dass jeder, also auch jetzt, also bei allen Themen, aber zum Beispiel habe ich immer so das Beispiel im Kopf, auch Nachhaltigkeit, dass jeder Mensch in Deutschland sich darum entsprechend sich damit so stark auseinandersetzen kann, sei es, weil er dazu vielleicht nicht in der Lage ist, sei es, weil ihm das Geld fehlt, die Zeit fehlt, Also ich erwarte jetzt nicht von einer alleinerziehenden Mutter mit vier Kindern, dass die sich auch noch Gedanken in dem Ausmaß über ihr Konsumverhalten macht. Mhm. Aber in dem Moment, wo der Staat vielleicht einfach sagt, das ist Konsumverhalten, mit dem wir diesen Planeten jetzt nicht binnen der nächsten 10 Jahre komplett kaputt machen, kann die sich einfach erstmal danach richten und verhält sich ökologisch besser. Aber die Verantwortung liegt halt nicht so stark bei ihr. Und ich glaube, das lässt sich halt auch auf diese Bereiche übertragen.
Genau, und es gibt auch ganz viele Maßnahmen, die den Staat erstmal kein Geld kosten. Also wenn er jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir fördern grundsätzlich nur Programme und Projekte und Investitionssachen, Innovationssachen, meine ich, wenn Barrierefreiheit gewährleistet ist. Ja, dann wäre das ja ganz schnell irgendwie, würde man sich dann zumindest versuchen, das Wissen anzueignen als Unternehmen, wenn man die Fördergelder haben will. Und ich glaube, da kann man auch noch eine Menge machen. Oder jeder Neubau, ja, der gebaut wird, jede neue Technologie, die angeschafft wird. Jetzt reden wir gerade über E-Ladesäulen an Bürgersteigen für Elektroautos. Ja. Die werden jetzt gebaut und sind für Menschen im Rollstuhl nicht nutzbar, weil der Stecker zu hoch ist. Und das heißt, wir bauen jetzt eine Technologie in Beton, die wir von Anfang an hätten richtig machen können.
Ja, und ich meine, es ist technisch gesehen, es ist ein Adapter, so gesehen, ne? Also das wäre machbar. Wir können ja auch, also das finde ich halt immer so krass, dass man erst in dem Moment, wo es dann sein muss, merkt, dass es halt doch eben geht. Also es wird so viel drumherum gekreist und ja, und aus dem und dem Grund, aber letzten Endes ist es dann doch eigentlich immer gar nicht so schwer, wie getan wird.
Ja, und viele Leute sagen dann immer so Sätze wie, ja, man müsste mal und die Barrieren in den Köpfen und so, aber niemand von den Leuten, die Verantwortung haben, ergreift sie auch. Ja, also man sagt es dann nur so.
Ja. Ja, und also das wäre auch noch eine Frage, die ich hatte. So, was glaubst du denn, woran das liegt, dass das so problematisch ist? Also liegt das an der Art, wie wir mit dem Thema aufwachsen? Liegt das, ich hab jetzt auch noch an so Dinge gedacht wie so Sonderschulen und ich weiß jetzt gerade den korrekten Begriff ehrlich gesagt nicht. Oder das Thema Inklusion auch in der Schule, also ne, da gibt's ja auch immer diese verschiedenen Standpunkte. Die einen sagen, ja, dann können halt Menschen mit Behinderung in einem für sie angepassten Umfeld lernen. Die anderen sagen, ja, aber es grenzt sie halt total aus und es separiert alles komplett und das ist total schlecht. Was jetzt so meinem Gefühl nach, also wo ich jetzt eher sagen würde, das würde ich auch so sehen, aber ich weiß es nicht, ob das korrekt ist. Also was glaubst du, wo liegt da so der Ursprung?
Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Ei-Problem, dass wir natürlich, oder ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber viele Menschen in Deutschland ihre ganze Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenleben wahrscheinlich kein einziges Mal einen Menschen mit Behinderung kennengelernt haben. Und würden wir aber schon im Kindergarten oder in der Grundschule mit Kindern mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen und Unterricht machen, dann wären natürlich später auch, wenn wir älter werden und verantwortungsvolle Berufe haben, mit Einfluss, dann auch weniger Berührungsängste mit diesem Thema haben. Wenn ich aber das erste Mal mit 40 auf einen Menschen mit Behinderung treffe und ich bin, keine Ahnung, Bürgermeisterin oder Stadtrat oder Stadtplaner, dann bin ich erstmal überrascht und vielleicht auch überfordert. Und wenn dann die Person mit Behinderung mich kritisiert, dann gehe ich erstmal in Verteidigung, anstatt vielleicht irgendwie zu überlegen, könnte die Person vielleicht recht haben oder stimmt, ja, damals war das ja bei uns auch so, was auch immer, ja. Deswegen glaube ich, die Leute, die Inklusion in Kindergärten und in Schulen verhindern mit so Sätzen wie, sind in Förderschulen besser aufgehoben, weil dort irgendwie die Umwelt so für sie angepasst wurde, oder die sagen, dort gibt es Pädagoginnen, die extra für sie ausgebildet sind, oder Leute, die sagen, die könnten an einer Regelschule gemobbt werden, oder die nicht behinderten Kinder könnten langsamer lernen, sobald behinderte Kinder in der Klasse sind, weil die den Unterricht aufhalten. Die haben sich mit dem Thema Inklusion nicht ernsthaft auseinandergesetzt, weil also ich kann all diese vier Argumente auseinandernehmen.
Gerne.
Also zum Beispiel, dass wenn man sagt, Kinder haben eine Förderschule, ist besser, dann muss man wirklich mal genau hinschauen, wie funktionieren Förderschulen eigentlich. Da sind dann Kinder mit den unterschiedlichsten Behinderungen in einem Raum, bei ein oder zwei Pädagoginnen, deren Vorteil ist, dass sie sicherlich kleinere Klassen sind und mehr Pädagogen. Mhm. Aber davon würden auch nicht behinderte Kinder profitieren. Wir haben aber auch das Phänomen, dass sobald die Mehrheit der Kinder eine Behinderung haben, und das ist nun mal bei Förderschulen so, sich eigentlich eine Entwicklungsspirale nach unten ergibt. Das heißt, die Kinder fangen voneinander an, ihre Behinderungen abzugucken. Mhm. Und wenn niemand von den Kindern dort schreibt oder schreiben will oder die Motivation hat zu schreiben, dann haben die anderen das in der Regel auch nicht. Und das ist ganz normal. Ja. Also es gibt ja so eine Art Ehrgeiz. Ich will so cool sein wie mein Kumpel. Das gibt's ja auch an Regelschulen. Und dieses Phänomen nennt man Schonraumfalle. Es gibt Untersuchungen, die sagen, je länger Kinder in diesen Sondereinrichtungen sind oder auch je länger Menschen in diesen Sondereinrichtungen sind, desto größer wird ihr Abstand zur Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Und das findet man übrigens auch in anderen Kontexten. Zum Beispiel auch AsylbewerberInnen-Unterkünfte sind auch sogenannte Schonraumfallen, weil die sind dann zwar unter sich, wir glauben als Nicht-AsylbewerberInnen, dass sich dort um sie gekümmert wird. Aber wenn du Menschen mit traumatisierten Kriegserfahrungen in einen Raum steckst, kannst du nicht davon ausgehen, dass die Menschen nett zueinander sind.
Also, das klingt schon nicht nach einer guten Idee.
Also die Mischung macht's halt immer. Und Ähnliches gibt's auch in Gefängnissen. Die sind da auch nicht alle nett zueinander, wenn es alles Kriminelle sind. Und ich will damit nicht Behinderung mit Kriminalität gleichsetzen oder Kriegserfahrung, aber es ist ein ähnliches Phänomen, das hier passiert. Und das heißt, wenn wir die Gesellschaften mischen würden, also Menschen mit und Menschen ohne Behinderung, dann kämen vielleicht ein Behinderter auf 10 Nichtbehinderte. Ja. Und dann lernen 10 Nichtbehinderte Menschen, dass es das Thema Behinderung gibt. Und der behinderte Mensch lernt, dass es auch nicht behinderte Menschen gibt und das funktioniert so und so, versucht sich irgendwie daran anzupassen. Und versucht man vielleicht die Barrieren in der Umwelt zu beseitigen, um gemeinsam Party machen zu können oder gemeinsam etwas zu erleben. Das Thema Mobbing, was dann oft genannt wird, es könnte ja passieren, dass die 10 Menschen den einen mobben. Das passiert auch an Regelschulen, ohne dass ein behindertes Kind anwesend sein muss. Da werden dann die Rothaarigen gemobbt, die VeganerInnen gemobbt, was auch immer. Das heißt, wir haben das Thema Mobbing so oder so. Und da müssen wir dann als Klassengemeinschaft einfach umgehen lernen mit, das zu unterbinden. Das hat nichts mit dem Merkmal Behinderung zu tun. Und wenn dann zum Beispiel gesagt wird, also wir sagen ja Frauen auch nicht, wenn du sexuell nicht belästigt werden möchtest, dann zieh kein Minirock an. Sondern wir sagen Männern, hört auf, Frauen zu belästigen. Und genauso muss es beim Thema Behinderung sein. Es darf nicht das Merkmal Behinderung der Grund sein, jemanden in eine Förderschule zu stecken, weil er oder sie gemobbt werden könnte. Sondern wir müssen alle anderen dazu bringen, dass sie nicht mehr mobben. Dann wird ja oft gesagt, dass Pädagoginnen nicht ausgebildet sind für das Thema Behinderung. Was die wenigsten Leute wissen, es gibt gar keine Ausbildung. Man lernt zwar sowas wie Förderschulpädagogik, aber da lernen die auch nur Basics und die können gar nicht alle Behinderungsformen lernen, von A wie Autismus bis Z wie Zerebralparese. Das geht gar nicht. Du bist auch kein Arzt als Lehrerin, ja. Und außerdem hatten Eltern von behinderten Kindern vorher auch keine Ausbildung.
Stimmt, ja.
Das heißt, wenn wir immer diese Argumente nennen, dann sind es eigentlich Argumente, damit wir unsere Komfortzone nicht verlassen müssen.
Ja. Ja, krass. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben einmal dieses Thema, einmal ist ja das Argument, ja, die sind da besser aufgehoben, weil die da ein besseres Lernumfeld haben, wo sich rausstellt, das stimmt eigentlich gar nicht. Da werden ganz viele Menschen mit ganz vielen verschiedenen Behinderungen in eine Klasse gesteckt. Es gibt aber auch da nur 2, 3 PädagogInnen, die das gar nicht entsprechend abdecken können. Dann gibt es dieses Prinzip der Schonraumfalle, also dass das dann eher diese Abwärtsspiralbewegung hat. Was war das zweite?
Die Ausbildung.
Genau, die Ausbildung, die man vermeintlich braucht und die sicherlich natürlich auch nicht schadet, aber wo man auch sagen muss, das ist etwas, das lernt man dann, wenn man es tut und wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt. Und da habe ich auch gerade gedacht, wie viele Lehrer ich hatte, wo ich so dachte, ob du jetzt Lehramt studiert hast oder nicht, du bist furchtbar, was du hier tust. Genau. Also das muss man ja auch sagen. Und als du das gerade so meintest, dachte ich auch, also da, hinter diesen Argumenten, da geht es ja auch immer um dieses Thema der Andersartigkeit. Dann fühlen sich Menschen vielleicht ausgeschlossen, weil sie das Gefühl haben, sie sind anders und andersrum mit diesem Thema Mobbing. Und wie du meintest, das Thema Mobbing gibt es ja auch so. Und auch das Thema Andersartigkeit. Also ich kenne auch Menschen, die einen Behindertenausweis haben aufgrund einer psychischen Erkrankung. Mhm. Und psychische Erkrankungen haben ganz viele. Und gerade im Teenageralter entwickelt sich da auch bei ganz vielen was. Das heißt, das sind ja auch, also man könnte ja diese vermeintlichen Argumente für Sonderschulen oder Förderschulen könnte man ja eigentlich, wenn man denn so denken würde, auch auf Kinder, die zum Beispiel eine Angststörung oder eine andere psychische Störung haben, anwenden und sagen, ja, dann können die aber auch leider nicht in normale Klassen gehen, was ja auch genauso ein Quatsch ist.
Genau, und natürlich, ich will ja auch die Sachen nicht schöner reden, als sie sind. Natürlich gibt es Situationen, wo Sonderlösungen geben muss. Ja, also das, keine Ahnung, wenn die Kinder nicht den gleichen Stand im Mathe haben, im Unterricht, dann muss man halt zieldifferent unterrichten. Und da kann es auch in der Inklusionspädagogik die Lösung geben, dass man temporär die leistungsschwächeren Kinder von den leistungsstärkeren Kindern für eine Schulstunde trennt, um sie dann individuell zu fördern. Macht man bei hochtalentierten Kindern ja auch. Ja,
ich wollte gerade sagen.
Genau. Ja. Aber die Tatsache, dass jemand vielleicht eine geistige Behinderung hat oder eine Lernschwierigkeit hat und in Mathe vielleicht nicht so gut ist, bedeutet nicht, dass er automatisch im Sport auch nicht so gut ist oder in Bio oder was auch immer. Und darum geht's halt.
Aber das wäre ja auch etwas, das allen Kindern zugute käme. Also dieses Ziel, differente Unterrichten, das wird ja auch häufig genannt, dass das total blöd ist, irgendwie alle Kinder in eine Klasse zu schmeißen und überhaupt nicht auf die individuellen Lernstände einzugehen. Also ist das ja eigentlich auch wieder kein Argument. Also es wäre eine Neuerung oder eine Innovation, die das Bildungssystem, glaube ich, eh ganz gut vertragen könnte.
Genau, davon würden alle Kinder profitieren, vor allem die ohne Behinderung.
Ja. Also als ich mich so auf das heutige Gespräch vorbereitet habe, bin ich oft über den Begriff Ableismus gestolpert. Mhm. Magst du mir den einmal oder auch den HörerInnen einmal so ein bisschen erklären, was steckt hinter diesem Begriff und inwiefern spielt der eine Rolle?
Also Ableismus ist ein ähnliches Wort wie Rassismus, bezieht sich aber eben auf das Thema Behinderung und meint Behindertenfeindlichkeit. Das klingt hart. Ableismus ist ein bisschen größer als Behindertenfeindlichkeit, weil ich würde Behindertenfeindlichkeit als etwas definieren, das aktiv ausgeführt wird. Also ich bin feindlich gegenüber einem behinderten Menschen, aber Ableismus meint auch die strukturelle Behindertenfeindlichkeit. Also zum Beispiel, dass behinderte Menschen, wenn sie auf Assistenz angewiesen sind, ihr Einkommen permanent dem Staat gegenüber offenlegen müssen. So oder dass wenn ich mit der Deutschen Bahn verreisen möchte und ich brauche den Rollstuhlplatz im ICE, ich mich 48 Stunden vorher da anmelden muss. Das heißt, ich komme gar nicht in den Genuss eines Flex-Tickets oder so. Ja, also wo ich individuell entscheiden kann, wann ich fahren möchte. Oder dass ich, wenn ich die FreeNow-App benutze, kein barrierefreies Taxi bestellen kann, aber sagen kann, ich habe ein Haustier dabei. Also, verstehst du, was ich meine?
Und diese
Strukturen sind behindertenfeindlich. Und das meint Ableismus auch. Also, dass behinderte Menschen immer die extra Meile gehen oder fahren müssen, um an das zu kommen, was nicht behinderte Menschen ständig für selbstverständlich erachten.
Ja. Ich habe noch irgendwas gelesen, zu sagen, dass es irgendwie auch darum geht, dass Menschen nach ihren Fähigkeiten beurteilt werden.
Genau.
Und spielt das da auch noch mit rein?
Das gehört auch dazu. Also dass der Wert eines Menschen oft in unserer Gesellschaft an dem, was er kann, gemessen wird. Oder eben, was er nicht kann. Und ich kann nicht laufen. Das heißt, mir wird dann zum Beispiel unterstellt, ich bin besonders schlau. So nach dem Motto, was man nicht in den Beinen hat, hat man dann halt im Kopf. Was genauso falsch ist, wie zu glauben, ich bin dumm, weil ich behindert bin. Und beides trifft halt nicht zu, sondern ich kann halt genauso ein intelligenter oder nicht so intelligenter Mensch sein oder ein Charakterschwein oder ein sympathischer Mensch wie Menschen ohne Behinderung auch, nur eben mit dem Merkmal, sitzt im Rollstuhl.
Ja. Ist ja nicht diesen einen Song von den Toten Hosen?
Ja, lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein.
Ja, genau, der fasst das ja ganz gut zusammen eigentlich.
Genau,
also das, ja. Also das finde ich, also als ich das, ich bin da nämlich so ein bisschen drüber gestolpert und dachte, dass dieses nach den Fähigkeiten beurteilen, dass man das, also das spürt man auch als nicht behinderter Mensch, glaube ich. Sicherlich nicht so stark. Aber dann habe ich mich gefragt, also ich habe das auf jeden Fall gesagt, ja, das ist ja, also das stimmt, das ist, ich habe das noch nie so bewusst gemerkt, aber das ist ziemlich doll. Und dann habe ich mich gefragt, wonach wollen wir denn eigentlich, also wonach würdest du denn gerne den Wert eines Menschen beurteilen?
Vielleicht nach dem, was ich tue oder nach dem, wofür ich stehe, nach meinem Charakter, Humor oder eben nicht Humor, das könnten Merkmale sein.
Ja. Ich glaube auch in dem, was man in anderen Menschen bewegen kann. Auf irgendwie,
ja, genau.
Das klingt ein bisschen kitschig, aber das kann ja alles sein. Ne? Also man kann in anderen Menschen sehr schlechte Gefühle bewegen und das würde ich dann auch als nicht so gut einstufen. Aber ja, also das, ich finde es spannend. Wir hatten schon mal eine Folge zu dem Thema, da haben wir uns sehr spezifisch mit Melanie Eilert, die ist auch...
Mit Melanie Eifner von Die Gamerin.
Genau, ja. Kennst du das, was sie macht? Und Sie?
Da geht es um das Thema barrierefreies Gaming, ne?
Genau. Mit ihr hatten wir eine Folge gemacht. Das heißt, wenn ihr das Thema irgendwie spannend findet und da noch ein bisschen mehr Input zu wollt, dann wäre das zum Beispiel was. Oder natürlich die neue Norm. Und du hast ja noch zwei andere Podcasts. Hilf mir mal ganz kurz.
Genau, es gibt einmal den Podcast Wie kann ich was bewegen? Und
ja.
Einmal den Podcast Die Jugend von heute.
Genau, die würde ich jetzt einfach mal, ich habe nicht reingehört, aber die würde ich jetzt einfach auch mal empfehlen. Ich nehme an, wenn ihr euch fragt, wie ihr was zu dem Thema bewegen könnt oder auch generell in gewissen Themen was bewegen könnt, dann nehme ich an, dass der Podcast Wie kann ich was bewegen eine ganz gute Anlaufstelle wäre, oder?
Genau, da unterhalte ich mich mit Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands über ihre Erfahrungen im Aktivismus.
Ja, bevor wir jetzt, also ich würde sagen, wir haben ein ziemlich guten Einblick schon mal in dieses Thema bekommen, viele Denkanstöße. Ich werde mich darum kümmern, dass wir diesen Podcast in Zukunft transkribieren. Ist auch eine Challenge, weil das natürlich auch immer mit wer macht das und Personal und wir sind ein kleines Team. Aber ich stelle mich der Challenge mal, weil ich glaube, du hast mir heute nochmal klar gemacht, wie wichtig das ist, dass man eben nicht nur sagt, ja, das müsste man eigentlich schon mal machen, sondern es dann vielleicht auch zu tun. Und bevor wir jetzt aber so aus dem Thema so ein bisschen rausgehen, eine letzte Frage noch, und zwar, also ich folge dir auch auf TikTok und da sehe ich dann auch immer viel, was du so machst, und da kriegt man dann auch ganz gute Frageninspiration für heute mit. Und ich habe mich so gefragt, was glaubst du ist eigentlich der gröbste Denkfehler, den deiner Erfahrung nach Menschen ohne Behinderung über das Leben mit Behinderung im Kopf haben? Also so, was sind da so die gröbsten Dinge, wo du denkst, das ist so ein Quatsch, aber irgendwie denken es Leute?
Ich glaube, der größte Denkfehler ist immer noch zu glauben, dass Menschen mit Behinderung ein unglücklicheres Leben führen als Menschen ohne Behinderung. Das ist in der Regel nicht der Fall. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass selbst bei einem Schicksalsschlag, wo jemand einen Unfall hat und danach, keine Ahnung, am Rollstuhl sitzt oder so, nach 3 bis 5 Jahren das gleiche Lebensglück empfinden kann wie jemand ohne Behinderung oder vorher, sodass das nicht automatisch einhergeht.
Das heißt, diese ganze Mitleidsschiene, diese ganze, ach, es ist so toll, wie er oder sie das Leben meistert, das ist totaler Quatsch.
Genau, und das führt aber eben genau wieder zu dieser, zu diesem Othering, also dieses zum Glück habe ich das nicht, und dass man dann wieder unterteilt zwischen denen und uns. Und dabei muss es eigentlich darum gehen, dass wir eine Gemeinschaft sind.
Ja. Okay, also weil das war nochmal so eine Frage, die ich im Kopf hatte, und ich erinnere mich da auch noch ganz eindrücklich an irgendeine Situation, da hat irgendeine Verwandte, da war ich noch ganz klein, da ging es um Dialog im Dunkeln. Mhm. Das ist in Hamburg, kennst du vielleicht, so ein, da kann man halt reingehen und das ist halt alles dunkel und dann läuft man da so durch und hat so ein bisschen die vermeintliche Erfahrung davon, wie es ist, halt nicht sehen zu können. Mhm. Wobei ich auch mich immer so frage, also da habe ich auch schon gehört, dass dieses mal so für einen Tag eine Behinderung nachempfinden auch gar nicht so gut ist, weil es eben gar nicht das widerspiegelt, wie es ist, damit wirklich zu leben.
Genau, also gerade in diesem Dialog im Dunkeln, da wird man ja dann von blinden Menschen durch den dunklen Raum geführt. Und das ist im Prinzip so eine Art Ausstellung oder Museum. Und man kann dann irgendwie tasten und haptisch unterwegs sein. Und die sehenden Menschen, also die Nichtblinden, die haben dann irgendeine unglaubliche Erfahrung und gehen dann da raus, ein bisschen erleuchtet und beseelt und sagen, oh, ich bin so inspiriert von den blinden Menschen, wie toll die das machen. Aber zum Glück kann ich sehen. Mit diesem Gefühl gehen die da raus. Und ich glaube, der wahre inklusive Moment wäre eigentlich, wenn du in deinem Lieblingsmuseum einen blinden Museumsführer oder Führerin hättest und sie dir nicht sehend trotzdem das Kunstwerk erklären kann. Und das passiert, finde ich, viel zu wenig. Und da wäre die inklusive Erfahrung letztendlich viel intensiver, glaube ich, als dieses zum Glück kann ich sehen Gefühl.
Ja. Okay. Ja, also genau, weil also da waren wir auch mal mit der Schule nämlich. Das war eine der wenigen Dinge, die sozusagen zum Thema Inklusion gemacht wurden. Und da weiß ich auch noch, wie dann so Verwandte genau diese Sprüche halt von sich gegeben haben, wie das ist ja so toll, wie die das alles managen. Und wo ich dann auch dachte, ja klar, aber also was sollen sie denn machen? Ich meine, das ist halt deren Leben einfach.
Ja, die können
halt nicht sehen, du kannst halt nicht 2 Meter in die Luft springen. Also ist jetzt ein blöder Vergleich, aber ich glaube, du weißt, was ich sagen will.
Ja,
also ich glaube, wir haben das Thema ganz gut umrissen. Ich meine, natürlich, da kann man jetzt noch in jedem dieser Bereiche, da kann man wahrscheinlich noch stundenlang drüber sprechen. Würde ich auch total gerne machen. Dafür reicht aber leider die Zeit nicht mehr so ganz. Gibt es noch was du noch gerne loswerden möchtest, bevor wir so in unsere festen Podcast-Rubriken nochmal schnell reinhüpfen, was dir noch so auf der Seele brennt?
Also ich würde noch gerne unser Newsletter empfehlen, die neue Norm.de/Newsletter. wo wir am Ende einmal oder in der Mitte der Woche jede Woche über Inklusion und Innovation einfach mal so einen Rundumblick geben. Und das finden, glaube ich, nicht behinderte Menschen oft auch sehr interessant. Gerne abonnieren.
Die neue Norm Newsletter. Okay,
genau.
Den Link dazu packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, auch so zu den anderen Dingen, die du so machst, dass ihr euch da so ein bisschen weiter informieren könnt. Und jetzt würde ich sagen, hüpfen wir mal in unsere festen Podcast-Rubriken rein. Das sind 2 Stück, die leben auch so ein bisschen von der Überraschung. Und zwar bist du ja auch ein sehr digital arbeitender Mensch. Und was wir viel machen, ist ja googeln. Und man findet immer ganz ganz spannende Sachen über Leute raus, wenn man sie einfach mal fragt, was sie denn zuletzt gegoogelt haben. Kannst du das so aus dem FF sagen? Was war das Letzte, was du dir so ergoogelt hast? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Wegbeschreibung, aber wo du rausfinden musstest, wie geht das, wie funktioniert das? Weißt du da noch was?
Ich suche ein gutes Kontaktmanagement-Tool, das weniger mächtig ist als Salesforce, aber besser als, das Google-Adressbuch oder iPhone-Adressbuch.
Kurzer Einschub. An dieser Stelle wollten wir keine Werbung für Software machen. Und ich habe halt Raoul darauf hingewiesen, dass es eben auch kostenfreie CRM-Lösungen gibt, verschiedener Art, wenn man sich eben mit gewissen Leistungseinschränkungen begnügt. Und da war eben ein Beispiel die SAS-Lösung von HubSpot, die eben auch eine kostenlose Variante hat, wenn man eben nicht alle Features benutzen möchte. Ja, okay. Was habe ich denn zuletzt gegoogelt? Ich habe zuletzt gegoogelt, ich mache momentan ganz viel so 3D-Art und so ein Kram. Mhm. Und ich habe gegoogelt, wie ich Moos auf Steine in 3D so prozedural generiere. Das war meine letzte, ich mich sehr intensiv mit Moos beschäftigt.
Erinnerst du dich, keine Ahnung, wann das war, in den 90ern oder so, da war das große Ding bei 3D-Art, Wasser animieren zu können.
Also das Problem ist, dass ich in den 90ern habe ich die 4 Jahre nicht überschritten. Also ich bin erst 25, deswegen so richtig gut erinnere ich mich nicht dran.
Okay, aber du kennst auch Toy Story 1 und Ernst und
ja,
diese Filme.
Ja, ja.
Und da,
ja.
Und man, da ist ja. Das Wasser immer besonders animiert im Vergleich zu allen anderen Strukturen, die es gibt. Und jetzt habe ich gelesen, ist der heiße Scheiß Haare zu animieren.
Ja. Haarshader ja. Und so, weil die super rechenintensiv sind. Genau. Also das,
da also ich stelle mir Moos ja. Wie Haare vor.
Ja, also ich wollte es ein bisschen stilisiert machen, weil genau, du hast ja diese ganzen kleinen Strukturen und ja. Es ist halt generell so, je mehr einzelne Punkte irgendein Objekt hat, also ob es jetzt Haare sind und wir haben ja nun mal sehr, sehr viele Punkte oder halt kleine Moos, nennt man diese kleinen Dinger denn Ranken? Weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Desto rechenintensiver wird es halt auf jeden Fall. Aber ja, irgendwie, ich weiß, ich liebe das, mich dann manchmal so, weißt du, darin so zu verlieren und so, dann klickt man da ewig rum und dann verändert sich nur optisch so ein ganz bisschen was. Irgendwie ist das, finde ich das sehr entspannt, muss ich
ja,
sagen.
Ja, das glaube ich.
Zweite Kategorie, da glaube ich, wirst du ziemlich schnell was finden und zwar ist das, also wir haben ja ganz, ganz viele verschiedene, super unterschiedliche Gäste hier und die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und das heißt, die haben auch ganz unterschiedliche Themen, mit denen sie sich so beschäftigen. Sowohl ihr Hauptthema, also in deinem Fall zum Beispiel der Aktivismus, als auch so private Themen. Und was ich gerne mache, ist, dass wir so Empfehlungen einsammeln, also die Empfehlung der Woche. Gibt es irgendwas, das du in letzter Zeit gelesen, gesehen, geguckt, gehört, gedacht hast, was auch immer oder gemacht hast, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest?
Gute Frage. Ich war gestern in einer Buchhandlung in Berlin und die heißt She Said und da gibt es Literatur, die ausschließlich von Trans, Queer oder Frauen geschrieben wurden und cool. Da habe ich 3 Bücher gekauft, die ich alle unbedingt lesen möchte. Das eine Buch heißt, muss ich hier gerade mal gucken, Wir können mehr sein von Aminata Touré. Mhm. Das andere heißt Anti-Racist Ally. Da geht es um das Thema, wie kannst du ein antirassistischer Verbündeter sein, auch wenn du weiße Hautfarbe hast. Und das andere, das heißt, gib mir mal die Hautfarbe. Und das ist ein Buch von 2 Autorinnen, die POC sind, die mit ihren die erklären, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann. Und die Autorinnen sind Olaolu Fayambola und Tebogo Ninde Dundadandenga. Da kann man sicherlich mal die in die Shownotes packen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die Buchhandlung gerade parallel schon rausgesucht. Die Bücher, das schreiben wir dann hinterher raus, da konnte ich jetzt schnell nicht mittippen, aber das packen wir alles in die Shownotes. Das ist eine sehr coole Empfehlung. Also wenn ich bin im September wahrscheinlich wieder in Berlin, dann schaue ich da mal vorbei.
Ja, das lohnt sich wirklich. Sehr, sehr, sehr gemütlich.
Ja, dann, weißt du was, dann passe ich jetzt meine Empfehlung auch so ein bisschen an deine an. Es ist nicht ganz so besonders und es ist jetzt auch nicht ganz so leicht, da hinzukommen, aber falls ihr mal in Prag seid, letzte Woche war ich in Prag, sind wir mit dem Auto hingefahren und da gibt es eine Buchhandlung, ist einfach nur eine englische Buchhandlung mitten in Prag. Die aber super schön war. Leider, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, 0 barrierefrei. Also insofern nehme ich die Empfehlung vielleicht zurück, weil jetzt habe ich gerade gemerkt, ne, das ist irgendwie doof, weil ich wollte gerade sagen, der Keller ist total schön, aber in den Keller, da gibt es keinen Aufzug runter. Also ist das doch nicht meine Empfehlung für diese Woche. Ich meine, die Buchhandlung ist trotzdem an sich ganz hübsch, aber das ist natürlich doof. Dann, weißt du was, dann empfehle ich jetzt einfach mal ein Computerspiel. Und zwar das Spiel Stardew Valley. Das ist ein alter Hut. Das werden viele Leute, die viel spielen, kennen. Aber das ist so ein Spiel, wo man sehr entspannt sich um seine Farm kümmern muss. Es gibt keinen Stress, es gibt keine Hektik. Man muss nicht in irgendwas schnell sein oder Reflexe haben oder gut sein, sondern es geht einfach nur darum, darum zu laufen, irgendwelche Pflanzen anzupflanzen, mit irgendwelchen anderen Leuten in seinem Dorf zu reden. Und das macht einfach Spaß.
Wie heißt das Spiel?
Und ich glaube, Stardew Valley.
Okay, unbedingt in die Shownotes packen.
Packe ich in die Shownotes und ich werde auch mal schauen, jetzt auch mit dem, was ich heute so mitgenommen habe, wie das so im Hinblick auf inklusives Gaming funktioniert. Weil ich kann mir vorstellen, dadurch, dass es eben jetzt keine Quicktime-Events hat und jetzt auch keine komplizierten Griffhaltungen am Controller oder sowas braucht, könnte das ganz gut sein. Es gibt's auch für Mobilgeräte, es gibt's für einen Computer, für die Nintendo Switch, für alles. Und das ist sehr schön. Also das macht so richtig ein wohliges Gefühl.
Sehr schön, das muss ich mir mal anschauen.
Ja, mach das. Also ich hatte es schon mal irgendwann gespielt und mir jetzt letztens für meine Switch nochmal gekauft. Das kann ich sehr empfehlen. Gut, dann kommen wir zur allerletzten Frage dieses Podcasts. Danach bist du erlöst. Und zwar die Frage, glaubst du, die stelle ich jedem Gast, deswegen ist die jetzt auch schon so routiniert. Glaubst du, dass es für jedes Problem, das die Menschheit irgendwann haben können wird, hypothetisch gesehen eine technische, datengetriebene oder algorithmische Lösung geben kann? Also kann Tech alles beantworten, kann das alles lösen?
Das glaube ich nicht. Das ist ja die Philosophie hinter Google, wenn ich das richtig verstehe, dass sie glauben, dass sie mit Datenverarbeitung jede komplexe Frage lösen können. Meine Theorie ist für die nächsten Jahre, dass handgepflückt, von Menschen gelesen und kuratiert und ausgewählt in Zukunft immer wertvoller werden wird, weil wir die Algorithmen nicht mehr begreifen und auch nicht mehr interpretieren können und ihnen auch dadurch, glaube ich, zunehmend misstrauen werden.
Ja. Sehr gut. Das ist auch nochmal ein Aspekt, den ich in dieser Antwort noch nicht bekommen habe. Das ist ganz schön, weil so formt sich meine Antwort immer und ich bin da auch ganz auf deiner Seite. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass damit das möglich wäre, müssten wir überhaupt erstmal alles komplett verstehen können. Und ich glaube nicht, dass unsere Gehirne darauf ausgelegt sind. Deswegen sind wir uns da, glaube ich, einig.
Das ist auch eine gute Antwort, ja.
Wir sind einfach ein bisschen zu doof dafür, als Menschheit. Ja, Raoul, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe total viel gelernt und total viele Denkanstöße bekommen.
Sehr gerne.
Und vielen Dank, dass du da warst, echt.
Sehr gern.
Ich hoffe, du hattest auch Spaß und dann, hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Gerne, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terrain.